herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen Sonntagabend. Ganz herzlich willkommen bei Das. Wie immer natürlich live aus Norddeutschland. Sie spielt die neue in der Kultserie Wapo Duisburg. Sie hat einen eigenen Podcast und sie hat schon 3 Bücher geschrieben, wo es übrigens sehr schön subtil um Polnisch sein geht in Deutschland. Liegt vielleicht daran, dass sie in Berlin geboren ist, ihre Eltern aber Ende der 80er aus Polen gekommen sind. Schauspielerin Bianca Nafrat, herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Ja, danke für die Einladung, ich freue mich.
Liebe Bianca, du hast mal an der Amalfiküste gedreht.
Ja.
Und hast danach die Aussage getroffen, es ist so schön, die Privilegien einer Schauspielerin genießen zu können. Erzähl uns mehr von diesen Privilegien.
Ja, man wird total verhätschelt. Also man wird zur Arbeit gefahren, man wird nach Hause gefahren, man wird geschminkt, man kriegt den Text vorgesagt, man kriegt sogar so einen Marker auf den...
Entschuldigung, ganz kurz, da muss ich anhalten. Man kriegt den Text vorgesagt.
Naja, er ist geschrieben, ne? Im Drehbuch.
Ach so. So. Aber man muss ihn doch schon noch auswendig lernen.
Ja, im besten Fall kann man ihn auswendig, aber auch das, naja. es ist schon, würde ich sagen, ein unfassbar privilegierter Job. Wenn man friert, dann kommen Leute aus dem Kostüm mit Jacken. Naja, so ist es eben.
Gibt es denn auch Dinge, die vielleicht nicht so angenehm sind?
Nee, ehrlich, also klar, jeder Job ist irgendwann mal eintönig, aber ich glaube, das ist der abwechslungsreichste Job, den man sich vorstellen kann. Und mein Job ist es, zu spielen und Geschichten zu erzählen mit meinem Körper, mit meiner Stimme. Das habe ich mir als Kind schon gewünscht und das nicht für realistisch gehalten. Von daher,
sind diese Privilegien, dieses verhätschelt werden, ist das auch so etwas, wo du sagst, hey, das ist doch cool, dass ich genau diesen Job machen kann. Mehr will ich nicht. Das ist doch super.
Ja, vielleicht. Ich glaube, was mich an dem Job reizt, ist wirklich eher dieses Geschichten erzählen und dieses sich in Menschen reindenken und was ich auch dann wiederum von meinen Rollen lerne. Also du hast ja schon gesagt, ich schreibe auch total gern. Das hat mich als Kind schon beschäftigt. Ich habe jeden Abend Geschichten hören wollen, Leuten Löcher in den Bauch gefragt und das kann ich jetzt beruflich ausleben, werde dafür auch noch hammermäßig bezahlt.
So, also. Ne? Und kannst noch hier abends aufs rote Sofa. Also ich sag mal, mehr geht doch alles nicht. Freue mich sehr, dass du heute Abend unser Gast bist. Bevor wir uns intensiv unterhalten, gibt es erstmal ein kurzes Porträt über dich und deine Arbeit von Christine Donau.
Ob als entzückende Märchenprinzessin oder bewaffneter Polizeinachwuchs, Bianca Nafrat überzeugt. Selbst mit dem Judi Dench hat sie schon gedreht. Ihr Durchbruch vor 6 Jahren als resolute Fernsehtochter.
Nur weil ich hier mit dir unterwegs bin, sind wir noch lange keine Buddies oder sowas.
Die Berlinerin mit polnischen Wurzeln wusste schon sehr früh, dass sie ins Rampenlicht will.
Ich habe auch, als ich ganz klein war, schon mal gesagt, dass ich unbedingt Schauspielerin werden will.
Sie wuchs in der Platte im märkischen Viertel der Hauptstadt auf. Wenn sie nicht vor der Kamera steht, dann schreibt sie leidenschaftlich, etwa für ihre Kolumne in der Süddeutschen Zeitung.
Ich habe Lust, da irgendwie mit Selbstironie drauf zu blicken, womit ich so mein Geld verdiene, auch nicht zu schlecht. Ja, und da will ich die Leute gern so ein bisschen dran teilhaben lassen.
Noch dazu hat sie schon 3 Romane veröffentlicht. Der 4. ist in Arbeit. Und auch für die Fernsehzuschauer gibt es Neues von ihr zu sehen.
Ehrlich gesagt wollte ich fragen, ob ich während meiner Hospitanz bei der WAPO reinschnuppern könnte.
Wer könnte zu ihr schon Nein sagen? Der vielseitigen und smarten Bianca Nafrat.
Da war doch schon viel Sympathisches dabei, oder? Wenn man das so, wie
was
siehst du das
da
selber?
Ausgegraben.
Ja, aber ist doch toll, oder? Also diese eine schöne Szene, wir sind noch lange keine Buddies.
Buddies oder sowas.
Oder sowas hier, ne?
Ja, ja, die Töchter von, ja. Nee, was war die Frage?
Die Frage habe ich noch gar nicht gestellt, die kommt jetzt erst. 2018, wir haben eben gerade kurz gesehen, mit Judi Dench hast du damals gedreht. Man erkennt sie fast gar nicht. In Wales habt ihr damals gedreht,
ja, irre.
6 Minutes to Midnight. Es ist eine Serie gewesen, es ging um Kinder von deutschen Nazi-Größen, die in Wales im Internat waren, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges.
Das war ein Film, genau. Ja,
oder ein Film. Wie war das, dies mit Judi Dench zu drehen, im Ausland zu drehen? Das ist ja schon nochmal eine ganz andere große Nummer auch.
Ja, irre. Ich hatte einen kompletten Fan-Moment. Also ich weiß, dass ich Stolz und Vorurteile in der Verfilmung mit Keira Knightley war wirklich der erste Film, den ich so zu Hause im Fernsehen gesehen habe. Mhm. Und dann noch zur Nachbarin rübergerannt bin, damit sie ihn mir auf Kassette aufnimmt mit der Werbung. Von daher Fan der ersten Stunde so. Und ich habe damals meine Mama auch noch mit ans Set eingeladen, weil ich dachte, das ist wirklich dieses eine Mal, dass ich mit Judi Dench drehen werde, danach nie wieder. Ich muss sie irgendwie mit dazu holen. Und war total beeindruckt. Also das Besondere an Judi Dench, fand ich, war, dass sie den Fehler nie im Außen gesucht hat. Also es passiert einem ja schon mal, dass wenn man irgendwie den Texthänger hat und genervt von sich selbst ist, dass man dann denkt, ach ja, da stand jemand in meiner Eyeline oder sowas. Oder die, ja, eben die Fehler im Außen sucht, anstatt bei sich selbst. Und das hat sie nie gemacht. Das war irre. Ja, und man musste irgendwie auch nur reagieren auf sie. Also wirklich, wenn man in ihr Gesicht geschaut hat, man hat gesehen, dass sie wirklich die Dinge denkt, die sie da gerade sagt. Und da musste man nur reagieren, das war ganz toll.
Das, die wirkt auch in James Bond immer so authentisch irgendwie. Das ist tolle Frau, tolle Schauspielerin. Jetzt hast du das Angebot, die Rolle bekommen bei WAPO Duisburg. So eine Serie verpflichtet ja auch, das darf man nicht vergessen. Wie war deine erste Reaktion, als du das Angebot hattest, du kannst mitspielen?
Ach, vor so Verpflichtungen habe ich keine Angst, im Gegenteil. Ich glaube, gerade freuen sich viele KollegInnen, wenn sie die Möglichkeit haben, dauerhaft Teil eines Ensembles zu sein. Und ich habe mich sehr gefreut, weil zum einen, ja, aufgrund meines jungen Aussehens spiele ich schon ziemlich häufig auch noch jüngere Rollen und auch so in den Plots eher so die Töchter von Nebenrollen und so. Und da meine Kommissarin zu spielen, sich so zu etablieren, sich so zu zeigen, war eine tolle Möglichkeit. Und gleichzeitig, als ich die Bücher auch gelesen habe, fand ich, dass Clara noch nicht so geformt und gezeichnet war. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich kann mich da noch einbringen. Und das fand ich irgendwie ganz toll. Clara spielt selbst adoptiert. Und auch wenn ich diese Erfahrung nicht mit ihr teile, hatte ich doch das Gefühl, dass ich der Rolle in der Hinsicht noch was geben kann, dass ich weiß, wie es ist, wenn man seinen Eltern gegenüber eine große Verpflichtung spürt, weil meine Eltern migriert sind und man eben weiß, okay, die Eltern haben so richtig was für einen geleistet. Und das der Figur noch zu geben, sie vielleicht auch ein bisschen aus ihrer trotzigen Kindlichkeit, so wie sie mir am Anfang geschrieben schien, rauszuholen, das fand ich irgendwie toll. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, und natürlich irgendwie so Verfolgungsjagden und den ganzen Bummens, das macht auch Spaß.
Richtig mit einer Waffe und so, das ist ja auch schon spannend, irgendwie sowas zu machen. Ne? Schauen wir doch mal kurz rein. Mhm. Ne? WAPO Duisburg.
Darf ich vorstellen, das ist Frau Proske. Das sind die Kollegen Turan, Jäger und Neumann von der Wasserschutzpolizei.
Clara, freut mich.
Frau Proske ist zurzeit mein Schatten. Sie hat vor kurzem die Polizeiakademie mit Auszeichnung abgeschlossen und ist jetzt im Förderprogramm für junge Führungskräfte.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Sie darf nun als Hospitantin ein Jahr lang verschiedene Dienststellen kennenlernen.
Du, darf ich dich eigentlich mal was Persönliches fragen?
Ich glaube, ich ahne, was jetzt kommt.
Proske. Das ist ja auch der Name von unserem Polizeipräsidenten. Da dachte ich mir, auch du, also er.
Ja, das ist mein Vater. Kann ich aber leider nichts dran ändern.
Ah, ich höre da eine leicht schwierige Konstellation raus?
Liegt weniger am Amt meines Vaters und mehr an ihm selbst.
Aha, lass mich raten. Er weiß immer ganz genau, was richtig für dich ist, was am besten für dich ist und hat schon genaue Pläne für deine Zukunft.
Mein Vater will unbedingt, dass ich Karriere mache. Dabei habe ich überhaupt keine Lust auf so einen Schreibtischjob.
Kann ich gut verstehen.
Liege ich richtig, dass da von vielen Seiten Konfliktpotenzial vorhanden ist? Einmal die Tochter vom Polizeipräsidenten zu sein und dann noch im Kampf mit dem Polizeipräsidenten, weil der natürlich eine große Leistung haben will?
Bingo.
So, und da kannst du dich natürlich auch mit einbringen.
Ja, voll. Es hat echt Spaß gemacht. Wir haben einen ganz tollen Cast und wir hatten tatsächlich auch die Zeit für Leseproben, was auch immer seltener wird, dass man wirklich sich mit den Texten beschäftigt. Und das hat mir Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, also das ganze Teams, an so einem Filmset begegnet man immer einem Haufen Menschen, die alle in unterschiedlichen Gewerken arbeiten. Das heißt, die einen haben eher handwerkliche Berufe, die anderen was Künstlerisches arbeiten mit Make-up, die nächsten machen das Kostüm, die machen das Bühnenbild, Schauspielkollegen. Und das bedeutet, da kommen ganz viele unterschiedliche Menschen zusammen, die mir ihre Geschichten erzählen. Und das finde ich ist so ein toller Nebeneffekt an dem Job, dass ich so immer toll unterhalten werde.
Irgendwie. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie hier auch tatsächlich. Ah. Man sieht jetzt uns beide hier auf dem roten Sofa, aber im Hintergrund sind so viele liebevolle, fleißige, tolle Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich hier das ganze Produkt mitmachen. Es ist ja genauso beim Film, dass eben nochmal ein Riesenapparat ist. Auf der anderen Seite auch eine Verantwortung, dass du dann auch vernünftig ablieferst vor der Kamera. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, wenn das Bild unscharf ist, ist es auch schlecht. Also ich glaube, die Verantwortung ist nicht größer unbedingt als bei den anderen.
Ja, wie auch immer, wie auch immer. Auf jeden Fall tolle Geschichte, dass du jetzt dabei bist. Duisburg haben viele von uns in Erinnerung natürlich Schimanski. Mhm. Das war mehr so das rotte Duisburg, das dreckige Duisburg. Wenn ich das richtig im Kopf habe, wollt ihr ein bisschen anderes Duisburg auch zeigen?
Ja, ich war jetzt vor kurzem da, weil wir eine kleine Premiere hatten in einem Kino. Und da wurde ich ganz oft gefragt, was fällt mir denn eigentlich auf an Duisburg und dass es ja auch Parallelen zu Berlin gibt, wo ich gerade lebe, dass es so rough und direkt ist. Aber ich weiß nicht, das Gefühl habe ich gar nicht unbedingt, sondern ich habe schon total schnell einen Zugang irgendwie gewonnen zu den Menschen. Und ja, Szymanski war auf jeden Fall ein Thema. Da hing auch so eine Jacke in dem Kino und der Shantikor kam vorbei, haben dann auch darüber gesprochen. Also ja. Das, mal schauen. Ich bin gespannt, was die Zuschauerinnen sagen, wenn sie das sehen.
Immer noch so diese berühmte graue Szymanski-Jacke. Ja. Ich kann mich wirklich noch tatsächlich erinnern. Wahnsinn. Ja, ja. Also war dann auch immer mal ausverkauft. Die wurde dann tatsächlich angeboten in einem Kaufhaus, weiß ich noch, bei einer Kaufhauskette und war dann
auch ein Held für dich.
Ja, war schnell ausverkauft. Übrigens, ihr sendet am Dienstag, jetzt gibt es die erste Folge auch mit dir, 18.50 Uhr im Ersten.
Am Geburtstag von meinem Papa.
So, ja. Aber nicht nur das. Sag mal, gibt es das auch in der Mediathek?
Wahrscheinlich. Ja, 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 ja.
Denn lass uns mal überlegen, weil wir senden ja immer um 18.45 Uhr. Dann könnte man euch doch in der Mediathek sehen und uns live gucken. Was meinst du?
So oder andersrum, yes.
So oder andersrum, auf jeden Fall 18.50 Uhr im Ersten, nächsten Dienstag. WAPO Duisburg. Hast du dich eigentlich mit einem Polizeikurs oder Wasserschutzpolizeipraktikum in irgendeiner Art und Weise vorbereitet?
Katastrophe, gar nicht. Ich habe wirklich die Kolleginnen vor Ort dann gefragt und die Stuntleute, wie man so eine Waffe hält und sowas. Und mich da, glaube ich, auch, ja, ich habe mich bemüht, sage ich mal. Ja, so war das.
Schauen wir uns mal an, was bei rausgekommen ist. Wir schauen uns jetzt aber vorher noch was ganz Vergleichbares an. Stefanie Kühne war nämlich mit der Wasserschutzpolizei Bremerhaven unterwegs.
Rekord. Die längste Stromkaie der Welt. Auf 5 Kilometern werden hier Containerschiffe be- und entladen. Das Revier der Wasserschutzpolizei Bremerhaven.
Hafen ist kritische Infrastruktur und das macht es zu etwas Besonderem, also zu etwas Schützenswertem. Und das, was hier passiert, das ist auch was Besonderes, weil es wird nicht überall bäriges Gut umgeschlagen. Die Menschen sind besonders, weil hier ist Schichtbetrieb, Tag und Nacht läuft hier der Hafen. Jeder ist stolz, hier zu arbeiten und was zu bewegen im wahrsten Sinne des Wortes.
Der Hafen an der Weser ist der 7. größte für Containerumschlag in Europa. Wenn es um Fahrzeuge geht, gehört er zur Weltspitze. Rund 1,5 Millionen werden hier jedes Jahr von A nach B bewegt. Weil der Hafen so groß ist, sind die Wasserschützer mit dem Auto unterwegs.
Wir fahren nicht unter den Containerbrücken durch, da hohe schwebende Lasten sind. Und es kommt immer mal wieder vor, dass da ein Container sich löst oder runterfällt. Zum Glück sehr selten, aber um das zu vermeiden, fahren wir halt nur auf bestimmten Fahrspuren.
Eine der Hauptaufgaben der Polizisten, große Pötte kontrollieren. Vergangenes Jahr haben sie 281 Tanker unter die Lupe genommen. Heute steht ein dänisches Schiff auf dem Plan, das sie noch nie kontrolliert haben. Die 200 Meter lange Voxy Maersk. Jeder Besucher bekommt eine Besucherkarte, auch die Beamten.
So weiß man, wer sich an Bord zum Zeit aufhält.
Ja. Good morning, Captain.
An Bord geht's an den Papierkram. Von der Gültigkeit von Umweltzertifikaten über die Zahl der Rettungsboote bis hin zur Versicherung im Schadensfall. Alles wird von den Polizisten genau geprüft. Janis und Peter sind früher selbst zur See gefahren.
Irgendwo im Herzen ist man immer noch Seemann geblieben. Bin ich der Meinung, als wenn man das schon von Pike auf gelernt hatte, dann geht man schon an die Sache mit einem anderen Verständnis heran.
Nächste Station, die Brücke. Die Polizisten checken, ob das Leuchtfeuerverzeichnis aktuell ist. Wir bekommen unsere Updates jede Woche online, automatisch. Dann geht's in den Maschinenraum. Er erstreckt sich über 5 Stockwerke.
Das sind so die Dimensionen, die einfach manchmal unvorstellbar sind.
Die Beamten interessieren sich für diese neue Anlage. Sie sorgt dafür, dass mit dem Ballastwasser, das das Schiff stabilisiert, keine Tier- und Pflanzenarten in andere Teile der Welt gebracht werden. Auch hier gibt's nichts zu meckern.
Alles können wir nie kontrollieren. Wir können uns immer einzelne Teile raussuchen, die wir kontrollieren.
Zum Schluss steigen die Beamten in Streifenboot Visura und begutachten den dänischen Frachter von außen. Aber auch von der Wasserseite können sie nichts Auffälliges feststellen. Die Ermittler sind zufrieden.
Wir haben ja direkt zu tun mit dem Tatverdächtigen dann. Wir müssen den Tatverdächtigen dann mit der Straftat konfrontieren. Und
Die Stimmung ist ja an Bord, wie ihr vielleicht auch schon mitgekriegt habt, sehr freundlich und sehr offen. Und also, dass wir uns dann freuen, wenn wir denen irgendwas nachweisen, das finde ich, kann man eigentlich nicht sagen.
War in diesem Fall auch nicht nötig. Auf der Weser suchen die Wasserschutzpolizisten schon ein Schiff für die nächste Kontrolle.
Wie viel von der WAPO Duisburg konntest du hier in Bremerhaven im echten Leben tatsächlich auch entdecken?
Einiges. Wobei ein bisschen fehlte Markus John, der meinen Vorgesetzten spielt bei der WAPO, dem immer übel wird auf dem Boot. Ich hatte das Gefühl, die haben das schon ein bisschen lässiger hinbekommen.
So, sag mal, was hat dich schon in der Schulzeit auf die Bühne gezogen?
Boah, das ist auf jeden Fall ein bisschen Selbstdarstellungsbedürfnis. Es scheint mir irgendwie Spaß gemacht zu haben, so ein bisschen auch beklatscht zu werden und Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich mich auch als Kind schon immer so als Charlie Chaplin verkleidet habe und Mamas Kajal immer so ruiniert habe, weil ich mir damit irgendwie die Augenbrauen und diesen Schnäuzer gemalt habe. Und als Jesus habe ich mich auch gerne verkleidet, das weiß ich auch noch, weil meine Eltern auch so super viel Ramsch zu Hause, so Antiquitäten. Ja. Antiquitäten vom Flohmarkt zu Hause haben. Und da, dementsprechend war da was dabei, was ich als Kostüm für Jesus eignete. Und in der Schule hatte ich dann auch eine Lehrerin, die das, glaube ich, auch ein bisschen in mir gesehen hat, Frau Schuhe, Regina, die das in mir gefördert hat. Und die war auch richtig wichtig für mich. Und als ich das dann gemacht habe, es war einfach cool in so einer Gruppe. Ich glaube, die meisten Kompetenzen fürs Leben habe ich weder in Mathe noch in Deutsch, sondern tatsächlich dann im DS-Unterricht, also darstellendes Spiel im Schauspielunterricht, bekommen. Und mich da mal auszutoben und richtig rumschreien zu dürfen, aber mit einer Berechtigung laut sein zu dürfen, wirklich in dem Moment, dass es auch gewünscht ist, das mochte ich irgendwie.
Was waren das für Stücke, die ihr gespielt habt? Was waren das für Rollen, die du gespielt hast?
Der Sommernachtstraum, da habe ich den Puck gespielt. Das mochte ich irgendwie, weil das so, man kam so raus aus diesem Menschlichen so und konnte was so Zwischenmenschliches spielen. Und da auch der Mephisto, den Teufel. Also im Grunde genommen immer so Gnome, so, ja, die Frechen vielleicht auch. Das waren immer so ein bisschen die Rollen, die mich gereizt haben.
Frechen, der freche Teufel, da ist er. Ja. Und dann hattest du aber auch natürlich Fernsehauftritte, das darf man nicht vergessen.
Stimmt.
Mit 14, das war 2011, bei Bubblegum TV. Oh, ganz schön. Interessant. Erstmal, ich gebe dir recht, Polen wissen, wie man feiert. Mhm. Zweitens, nur Wodka zu trinken, das machen nämlich viele Polen, also nicht Bier oder Wein, sondern wirklich nur Wodka zu trinken mit Wasser gemischt oder mit Apfelsaft, O-Saft oder sowas, ist perfekt, weil man am nächsten Tag auch keinen Schädel hat, oder?
Der eine Schädel so, der andere so, ja.
Ja, selbstverständlich. Und dann sind Sie meine Lebensgefährtin ist Polin. Insofern kenne ich Polen sehr, sehr gut. Und ein total freundliches, offenherziges Volk, wenn man das so sagen kann, oder?
Ja, hat auch ziemlich rechts gewählt, sag ich mal. Also muss man auch vorsichtig sein mit der Romantisierung. Und gleichzeitig,
ja, gut, aber Donald Tusk wurde ja gewählt als letztes, also insofern.
Ja, ne? Und trotzdem ist es so was natürlich nicht so weg. Ne? Das sieht man ja auch in Deutschland, wie sich gerade die Wahlergebnisse entwickeln. Und dementsprechend ist es natürlich auch in Polen. So, ich neige selbst zur Romantisierung.
Das hat jetzt aber nichts mit der Menschlichkeit und mit der Feierfreudigkeit und mit der Sympathie von Menschen.
Ja, ich bin total gerne in Polen. Und dieses Land hat super viele tolle Seiten und ganz viel Schönes. Und ich habe selbst beim Zugucken geschmunzelt, weil einerseits denke ich so, Achtung, Klischee. Und andererseits steckt natürlich auch da ein wahrer Kern drin. Und ich finde es witzig, dass ich da auch schon irgendwie so vom Bücherschreiben geredet habe. Ja. Weil das habe ich ja dann tatsächlich auch dann gemacht.
Polnisch zu lernen. Du bist 89 in Berlin geboren. Deine Eltern sind 89 rübergekommen, du bist 97 in Berlin geboren. Das heißt also, du bist mit deutscher Sprache aufgewachsen.
Korrekt.
Sprichst aber tatsächlich in dem Video, das ist ja, man sieht richtig dein polnisches Denken, während du polnisch sprichst.
Die Polen hören den deutschen Akzent, aber
ja, klar.
Ich spreche es schon relativ gut. Ich würde sagen, ich habe es zwischenzeitlich mal ein bisschen schlechter gesprochen. Und dann, ich glaube, das kennen ganz viele Migra-Kids, dass man dann so ist, verdammt, warum verliere ich meine eigene Muttersprache, die irgendwie die Sprache meines Zuhauses ist? Und dann habe ich auch meine Eltern wieder immer gesagt, hey, wir müssen mehr Polnisch reden, damit ich das irgendwie beibehalte. Und zum Glück, weil ich meine, wenn ich nach Polen fahre zu meiner Family, dann ist es natürlich besser, wenn ich die Sprache spreche.
Dieser Ausflug ins Bubblegum TV.
Ja.
Das hatte ja schon journalistische Züge.
Aha.
Das muss man ja so, kann man ja im Grunde so sagen. Du hast ja denn auch angefangen, Journalismus zu studieren.
Das stimmt, ja.
So, du hast es sogar auch beendet, das darf man nicht vergessen. Aber während des Studiums, wann ist dir da so in den Kopf gekommen, Menschenskinders, ich vermisse das mit der Schauspielerei dann doch?
Ja, ziemlich sofort. Also ich bin aus der Schule raus und dachte einfach, okay, Schauspielerin, no way, das ist wie Skispringer, das wird man nicht, das ist kein realistischer Job. Also mache ich was Handfestes und ich habe das Schreiben immer geliebt, immer, immer, immer. Und deswegen dachte ich, ja, let's go. Habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, es fehlt mir und habe so Schauspielkurse und sowas gemacht und dann mal geguckt, bei Google gesehen, SchauspielerInnen haben immer Agenturen. Und dann habe ich einfach mir so ein Demoband selbst gedreht, meine beste Freundin hat die Kamera gehalten, ich habe mir selbst die Texte geschrieben und das habe ich dann an Agenturen rausgegeben.
Agentur muss man erstmal,
genau.
Das und das bin ich,
genau.
Da dreht man dann irgendwie Video von sich, um sich selber zu präsentieren.
Ne? Komplett. Und dann wurde ich in eine Agentur aufgenommen, bin zu Castings gegangen, da hat erstmal ein Jahr lang gar nichts geklappt und dann kam aber irgendwann der erste Job und ich glaube, der erste Drehtag meines Lebens war am Set von Jerks bei Christian Ulm, der da Regie geführt hat. So war das.
Und wenn man dann bei Jerks mitgespielt hat, also auch mit Christian Ulmen, der ja nun auch einen Namen hat, auch als Produzent.
Ja, dann kommen natürlich mehr Casting-Einladungen.
Ist das tatsächlich so, dass dann einfach mehr passiert?
Ich hatte schon das Gefühl und gleichzeitig kommt dann trotzdem wieder so eine Phase, wo man nichts zu tun hat. Ich glaube, das ist wirklich die Herausforderung an dem Job, gerade im Film- und Fernsehbereich, wenn man sich darauf konzentriert als Schauspielerin, dass man gesund bleibt in diesen Phasen, wo keine Jobs da sind. Mhm. Und es können ja auch ganz wenige nur von dem Job leben, aber die, die davon leben können, können sehr gut davon leben.
Umso besser, wenn man eine feste Serie hat.
Wup, wup.
Natürlich, ne? Mhm. Und dann der Griff an den Briefkasten. Ist wieder was da, ein neues Drehbuch. Aber ich glaube, da kommt noch viel. Ich persönlich finde ja, es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen Polen und Deutschen. Deswegen kann man diese Gemeinsamkeiten ja auch ruhig mal musikalisch vertiefen. Mit der Jugend. Christian Papisch.
Raz, dwa, trzy, cztery.
Mal ist es polnisch.
Wysyłam do ciebie, buzia Ola.
Mal deutsch.
Drei, vier.
Und manchmal auch beides.
I spokojnie jeszcze na końcu.
Spisz, 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 spisz.
Du schläfst, du schläfst, du schläfst.
Beim Projekt Kreativität verbindet Welten ist Zweisprachigkeit selbstverständlich. Und wenn trotzdem mal die Worte fehlen, haben sie hier zum Glück noch eine dritte.
Die Musik ist wie eine universelle Sprache. Die Polen können Wagner spielen und die Deutschen können Moniuszko oder Wieniawski oder Chopin spielen. Und das ist schön.
Und passt ins Konzept von Jolanta Gränke und Edward Orlowski und ihrer deutsch-polnischen Begegnungsstätte.
Je mehr die Leute sich miteinander beschäftigen, desto schneller kommen wir zu einem Ergebnis, dass wir weiter ohne Kriege, ohne große Konflikte überleben können.
Ja, das ist jetzt schon sehr weitsichtig. Ja. Für unsere kleine Welt ist das wirklich so. Wir haben einfach gemerkt, dass hier Zusammenleben auch zwei Kulturen stattfinden kann. Aber dafür muss man auch was tun.
Vor 17 Jahren kaufen sie deshalb ein Gutshaus, 3 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt, in der 600-Seelen-Gemeinde Ramin in Vorpommern.
Zu 40% polnische Familien, wo die Eltern meistens in Stettin oder Umgebung arbeiten, aber die Kinder hier auf die deutsche Schule gehen.
Möglichst viele Einheimische möchten die jungen Musiker zu ihrem Abschlusskonzert einladen. Kultur in Laufweite, während der nächste Supermarkt 8 Kilometer entfernt ist.
Wir geben ein neues Leben, also zu dieser Region, würde ich sagen.
Die Leute sollen nicht nebeneinander leben, sondern eigentlich mehr miteinander. Und die Kultur ist die Sache, die eigentlich Leute ganz einfach verbindet. Kultur hat keine Nationalität.
Manche der jungen Kulturschaffenden haben dafür aber gleich 2.
Zu Hause, ich rede von Polnisch mit meiner Mutter und mit meinem Vater rede ich von Deutsch.
Für Jolanta und Edward ist die Sprachwahl heute aber nicht ganz so eindeutig.
Hallo, guten Tag, dzień dobry.
Manchmal nutzen wir die kleinen Aufkleber mit Flaggen, ne? Deutsch und Polnisch, damit die Leute gleich erkennen können, auf welche Sprache man sie ansprechen kann.
Glück für ihren großen Auftritt wünscht Elfidas Familie ihr aber in internationaler Körpersprache.
Ich habe ein bisschen Angst, wie ich spiele und was nicht gut spiele.
Wie sich herausstellt, Bardzo dobrze, sehr gut. Auch beim großen Finale. Und obwohl das Lied Polska heißt, hält es sich weder an Ländergrenzen noch an Sprachbarrieren.
Gerade auch mit unseren Kindern, die auch gerne mit polnischen Kindern mal was machen würden, aber die Sprache steht auf dem Weg. Und durch musikalische Angebote wie das hier ist es einfach genial, auch mal in Kontakt zu kommen.
Und zum Glück gibt es ja noch eine Sprache, die man wohl auf der ganzen Welt versteht. Den Applaus.
So, jetzt musst du bitte mal aufpassen, ob ich das richtig sage. Dziękuję za ten piękny film.
Das war gar nicht mal so schlecht.
War gar nicht mal so schlecht,
und ich fand den wirklich pięknie, weil ich wünschte, es würden mehr solche Geschichten erzählt werden von Leuten, die sich engagieren und sowas einfach mal machen. Und ich habe nämlich das Gefühl, das gibt es in Deutschland ganz, ganz oft. Und gerade, wenn man Nachrichten... Ja, nicht klar. Ich habe das Gefühl, gerade redet man so viel über Migration und immer als Problemthema. Und das ist doch mal ein schönes Beispiel, wo ich denke, es gibt so viele Leute, die gerade eine Arbeit machen und dafür nicht gesehen werden, die Integrationsleistung bringen, auch in den Kommunen und so weiter. Und deswegen freue ich mich immer über solche Beiträge. Weil es mich wirklich aktuell so dolle nervt, ja, wie der Diskurs abläuft.
Aber man kann natürlich Dinge nur verändern oder Dinge auch positiv nur begleiten, wenn man alle Seiten, alle Facetten auch offen anspricht. Sonst fühlt sich möglicherweise jemand auch vielleicht nicht gehört.
Was meinst du konkret?
Ja, also wenn es auch Probleme gibt, das muss man ja auch ansprechen können.
Welche Probleme?
Ja, zum Beispiel mit, wenn es gab ja nun ein Attentat oder wie auch immer, das muss man ja schon mal ansprechen, oder?
Das
oder
stimmt schon.
Irreguläre Migration, das sind ja Themen, die man schon mal ansprechen sollte und Lösungen für finden.
Ja, das stimmt schon. Ich frage mich nur, wie ist die Gewichtung? Und bleiben wir dann nur dabei stehen? Also gerade wenn wir über Migration und Integration sprechen, das ist ja auch eine Leistung, die von uns gebracht werden muss. Und es gibt so viele andere Themen, die mich als junge Frau mit migrantischen Wurzeln extrem interessieren, über die gerade gar nicht geredet werden. Also zum Beispiel, wie sieht es mit der Rente in meinem Alter aus? Ich glaube, in den 60ern hatten wir 6 Beitragszahler auf einen Rentner. In 2022 waren es 2. Wie sieht es mit der Bildung aus?
Im Koalitionsvertrag wurde ja jetzt eine Neuigkeit eingeführt. Eine Änderung.
Aber wie sieht es im Bildungssystem aus? Wie sieht es mit der Digitalisierung aus? Wie können wir Kommunen miteinander verbinden,
dass besser arbeiten? Da hast du ja vollkommen recht. Das sind natürlich Probleme, die in unserem Land vorhanden sind. Da hast du vollkommen recht. Offensichtlich sind das die Probleme, die die neue Koalition angehen möchte. Deswegen wurde ja auch die Schuldenbremse gelöst, gelockert, wie man das auch immer ausdrücken möchte, um halt diese Themen anzugehen. Aber natürlich,
wie lange
diese
hat
Themen
das gedauert?
Stehen im
Vordergrund. Und gegen welche Windmühlen mussten wir kämpfen? Und ich habe einfach das Gefühl, wir rennen der AfD gerade hinterher. Und wir sehen in anderen Ländern, dass das nicht funktioniert hat. Es funktioniert nicht, einer wirklich sich rassistisch äußernden Partei, einer nicht nur populistischen, rassistischen, menschenverachtenden Partei hinterherzurennen und diese Politik nachzumachen. Das wird nicht funktionieren, das bietet keine Lösungen an. Und es nervt mich, weil es gerade so viel die Rede von, es wird so viel gecancelt. Und ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht. Und ich glaube wirklich, dass es gerade Leute gibt, die wollen, dass wir uns streiten. Dass wirklich David und David sich streiten, während Goliath die Füße hochlegt. Dass wir am Frühstückstisch sitzen und reden über normale Milch oder Hafermilch. Dass wir reden über, dass einfach verschiedene Minderheiten gegeneinander ausgespielt werden. Während diejenigen, denen es wirklich gut geht, gar nichts mehr machen müssen. Und dem will ich einfach nicht folgen. Und ich wünschte, dass etablierte Parteien das verstehen würden und dass wir den Rechtsstaat nicht damit schützen, dass wir ihn nicht einsetzen. Wozu haben wir ihn denn?
Interessant zu hören, finde ich, ist deine persönliche Meinung. Und kann man äußern, sollte man äußern dürfen, finde ich vollkommen.
Oder?
Immer seine
sollte man viel öfter äußern, wenn man sie hat.
Ich finde, jede Meinung muss gehört werden.
Ne?
Jede Meinung sollte gehört werden. Auch die andere Seite, es gehört auch dazu. Und dann sollte man einen Konsens finden. Und dann kann man auf jeden Fall vernünftig in die Zukunft gehen. Mhm. Was glaubst du eigentlich, abseits dieses politischen kleinen Diskurses, jetzt zum menschlichen, um mal auf die Gemeinsamkeiten zu kommen, was glaubst du eigentlich, wie ähnlich sind sich Polen und Deutsche?
Ich würde einen Unterschied machen zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen. Ich glaube, den Ostdeutschen sind wir ein bisschen ähnlicher. Ich würde auch sagen, dass generell, ich sage immer so gerne, ich fand das Beispiel der Musik gut, weil Musik ist wirklich eine universelle Sprache. Ähnlich finde ich es übrigens auch mit Kulinarik. Ich sage so gerne, Teigtasche bleibt Teigtasche. Also egal, ob man jetzt Mante nimmt, Pierogi, Pelmeni,
Rote Beete gibt es auch in Deutschland. Ne?
So. Ja, es ist am Ende gefüllter Teig sozusagen. Und auf diese Gemeinsamkeiten zu blicken, macht unheimlich viel Laune.
Ist so. Man versteht sich sofort. So geht es mir jedenfalls mit Polen. Man versteht sich sofort, man hat sofort irgendwie, man hat was, worüber man sprechen kann. Das finde ich so schön.
Ja, ich glaube, Arschlöcher gibt es überall und tolle Leute gibt es überall.
Ja, das ist ja logisch. Wieso sind deine Eltern 89 aus Polen, Oppeln, das liegt in Schlesien, wieso sind sie aus Oppeln rüber nach Berlin gekommen?
Ich will noch eine Sache dazu ergänzen, weil ich das häufiger gerade merke im Diskurs, dass ich glaube gar nicht, dass du das gerade so meintest, aber mir begegnet das manchmal so, dass ich so als die Polin, als die Lieblingsausländerin gesehen werde, weil weiß, christlich, mir hört man den Migrationshintergrund ja nicht mal an, wenn ich nicht will. Weil ich
bist ja auch in Deutschland aufgewachsen.
Genau, so ist es. Und ich möchte nicht instrumentalisiert werden für Rassismus, weil diese Art der Überanpassung, Emilia Schmelowski verwendet den Begriff polnische Strebermigranten, ist alles andere als gesund gewesen, glaube ich. Hat mit sehr viel Scham und Schuldgefühlen zu tun. Und ich wünsche mir manchmal, dass eine Offenheit dafür wäre, dass Integration ganz vielfältig aussehen kann. Und,
das haben wir jetzt mittlerweile verstanden.
Ja,
da möchte ich dich jetzt einfach mal sagen, das haben wir mittlerweile verstanden. Es geht doch hier um das gemeinsame Zusammensprechen. Also wir wollen jetzt mal...
Ich dachte, du willst mich kennenlernen und du merkst, das ist mein Herz.
Ja, na, klar, das merkt man jetzt natürlich. Ja. Aber ich wollte auch mal wissen, warum deine Eltern sind denn rübergekommen? Das war meine Frage.
Ja, ehrlich gesagt, die vermeintlich im Diskurs wahrscheinlich niederen Gründe. Sie wollten, dass es ihren Kindern besser geht und es hatte sehr viele wirtschaftliche Gründe, bessere medizinische Versorgung, bessere schulische Versorgung. Es war kein
Krieg. Es war auch eine schwierige Zeit in Polen damals.
Keine Frage.
Es war ein Ende der schwierigen Zeit abzusehen.
War richtig beschissen, ja, in Teilen. Und dementsprechend haben sie sehr viel gesehen in Deutschland, wo sie dachten, ey, dann geht es unseren Kindern besser. Und ich bin ihnen extrem dankbar, dass sie das gemacht haben. Sie haben ihr Leben lang hart gearbeitet und tun es immer noch. Mein Papa ist Maler und schleppt da diese Farbeimer. Und meine Mama arbeitet gerade als Kindermädchen. Kümmert sich, also wenn ich meinen Job mit denen vergleiche, dann denke ich einfach, habe ich immer nur ein schlechtes Gewissen, weil ich verdiene mehr für weniger Arbeit, für eine Arbeit, die mehr Spaß macht. Und ich spüre dieses Ungleichgewicht, also direkt in der eigenen Familie, dass es da gibt gesellschaftlich. Und ich verstehe auch, was es für Wut und Ängste und so Sorgen auslösen kann.
Da sind wir wieder bei den Privilegien einer Schauspielerin, aber das ist eben, so ist es halt manchmal, das Leben.
Ja.
Das ist,
Ja, es war schon immer scheiße, aber es ist besser geworden. Und wir können weiter daran arbeiten, dass es noch besser wird.
Ja, es war schon immer scheiße. Also.
Naja, das ist das Hoffnungsvollste, was ich sagen kann in der aktuellen
Situation. Ich habe das Gefühl, deine Bücher, die können sehr spannend und sehr pointiert sein. Wann hast du überhaupt deine schriftstellerische Leidenschaft entdeckt? Du hast ja häufig davon gesprochen. War das so als kleines Kind schon, dass du Texte geschrieben hast?
Comics. Ich habe mit Comics angefangen. Es ging immer um Hexen. Mhm. Ich mochte immer Hexengeschichten. Ich glaube, weil das so am ehesten die Mädels waren, die so frech und frei waren. Und dann habe ich, meine erste Geschichte erinnere ich mich, das hieß Wasser in mir. Und da ging es um ein junges Mädchen, dem sich ein Amulett einbrennt. Und dann kann sie das Wasser beherrschen und macht sich auf die Suche nach den anderen, die anderen Elemente beherrschen. Also wirklich irre. Ja, ich habe schon immer gerne geschrieben. Das ist die kurze Antwort.
Ich hab mir nochmal das mit deinen Romanen angesehen. Mhm. Also gerade beim zweiten. Der erste geht ja um Kinga. Dann gibt es aber Sophia, das ist die Schwester von Kinga.
Ja.
So, und jetzt ist folgende Situation. Die Mutter von Kinga und Sophia, wird verlassen von ihrem Mann. Habe ich das richtig?
Andersrum.
Der Mann verlässt...
Andersrum.
Sie verlässt den Mann. Sie verlässt den Mann. Also jedenfalls egal. Also jedenfalls, sie trennen sich. So, Punkt. Jetzt will aber die Sophia nicht, dass die Mama alleine lebt. Und schon muss die Mama einziehen in der Studentenbude von Sophia.
Korrekt.
Und was macht so eine Mama? Die sucht natürlich erstmal nach dem passenden Freund für Sophia. Was, und da ist jetzt wieder, da kommen wir wieder in dein Thema rein, in dein Lieblingsthema mit der Migration und so weiter. Was für jemanden sucht sie eigentlich, die Sophia, und was für einen findet denn tatsächlich die Mama?
Ja, die sucht so einen perfekten deutschen Mediziner, der irgendwie gut aussieht in der Familie. Den ersten Freund, die erste Tochter, in dem ersten Buch geht es um eine Beziehung zwischen einem Deutschen
und einer Türkisch, Deutschen.
Ne? Genau. Mhm. Und dachte so, oh, beim zweiten Schuss muss es jetzt aber sitzen. Also man sieht, Rassismus gibt es auch unter Ausländern. Und im ersten Teil fahren wir auf eine polnische Hochzeit, im zweiten Teil sind wir wirklich ganz nah bei diesen Frauen, die in Deutschland sind. Und es hat mir einfach Spaß gemacht, mit diesen Frauenfiguren mitzugehen und die immer wieder in die Scheiße zu schicken und zu gucken, wie sie sich da rausarbeiten. Und ich würde sagen, der Titel, wenn ich dir jetzt recht gebe, liegen wir beide falsch.
Ja, genau,
passt schon ganz gut zusammen, wie das Verhältnis dann am Ende ist. Aber es ist ja immer so in Familie, so leicht ist es nicht und trotzdem... Halten die drei Frauen zusammen und das ist was ganz, ganz Tolles und also Wertvolles.
Ist es so lustig, Mama kocht auch immer gerne und natürlich, Sophia isst es auch, aber leider ist immer Fleisch drin und Sophia ist Veganerin. Also weißt du, es sind so Kleinigkeiten, so super, wo auch eine Generation natürlich mit der anderen irgendwo Konflikte austrägt. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, ne? Ja, und gleichzeitig, ich merke das ja selber bei meinen Eltern, dass ich manchmal dazu neige, so eine Helikoptertochter zu sein. Ich weiß es jetzt besser und eigentlich weiß ich es gar nicht besser. Und wenn ich hier meinen Lebensstil vergleiche mit dem, wie die aufgewachsen sind, dann muss ich sowieso die Klappe halten. Und mich darüber so ein bisschen lustig zu machen, wie ich eigentlich selber bin, auch meinen Eltern gegenüber manchmal, fand ich irgendwie schön, fand ich herrlich.
Ich frage mich bloß, du arbeitest schon an einem neuen Roman.
Ja.
Und da stellst du dir persönlich die Frage, wie schreibt man eine Sexszene, die nicht cringe ist?
Ja, voll.
Nun, cringe, muss man sagen, bedeutet sowas wie peinlich, unangenehm.
Dass du es nochmal sagst.
Ich benutze dieses Wort leider nicht.
Ja.
Das muss ich dir nur mal gestehen.
Ja.
Aber das macht ja nichts, du kannst es uns ja erklären.
Ja, Schöne Scham wird das Buch heißen. Es ist zum Teil schon vorbestellbar. Wir sind ja jetzt gerade noch in der heißen Lekturphase und es geht alles drauf und runter. Und es hat ein ganz schönes Cover bekommen, ich freue mich schon total. Und auch da schreibe ich aus Perspektiven von verschiedenen Frauen, die wirklich sehr unterschiedlich sind, aber ähnliche Gefühle haben. Und als sie anfangen, darüber zu reden, wird es spannend. Und ja, und dabei kommen auch Sexszenen vor und selbst Szenen, in denen sich selbst befriedigt wird, wo ich einfach so, ich habe selbst meine Sexualität ganz viel mit Büchern auch entdeckt und mochte das, was in meinem Kopfkino eigentlich abgeht, wenn ich es zulasse und wie selbstbewusst ich sein kann, wenn ich mich gut fühle und sicher fühle. Und diese Unterschiede mal darzustellen, also was da möglich ist, wenn man sich gut fühlt mit jemandem und was nicht möglich ist, weil man sich
Vertrauen hat einfach.
Genau.
Das sind ja die wesentlichen Punkte,
ja.
Worum es denn dabei gehen sollte,
so.
Müsste.
Und der Titel Schöne Scham, der sagt es eigentlich, das Gefühl der Scham ist brutal, ist eine schöne Scheiße, aber die Scham der Frau ist etwas sehr, sehr Schönes. Und die drei Frauen reisen zusammen mit zwei weiteren Männern in ein Häuschen an der Ostsee. Ja, und was dann passiert, das erfährt man dann, wenn man es liest.
So, und es ist auf keinen Fall, es ist cringe.
Ja, hoffentlich nicht.
Natürlich nicht.
Wirst du dann ja sehen.
Ja, hörte sich jedenfalls nicht so an. So, was wir Ihnen jetzt erzählen, ist auf den ersten Blick natürlich erstmal traurig, aber dann doch eine Geschichte voller Glück. 25 Jahre Babyklappe, gegründet vom Hamburger Kita-Träger Sternipark. Torge Wittern-Kochs.
Ende der 90er Jahre wurden in Hamburg 5 Babys ausgesetzt. Im Müll, auf dem Recyclinghof und vor Krankenhäusern. 3 von ihnen waren tot. Diese schrecklichen Meldungen waren vor genau 25 Jahren die Initialzündung für die erste Babyklappe des Kita-Trägers Sternipark. Mütter können ihr Neugeborenes dort abgeben, anonym. Danach könnte das Telefon hier klingeln.
So, hier ist unser Schrank, wo wir die ersten Sachen haben für den Anruf, wenn ein Baby in der Babyklappe ist.
Die 49-jährige Anja aus Kaltenkirchen arbeitet seit 15 Jahren ehrenamtlich für Sternipark.
Der Anruf kommt tatsächlich jederzeit, zum Glück meistens bei Tag und nicht bei Nacht. Aber das kann uns im Alltag mittendrin überraschen, genau.
12 Kinder hatten Anja und ihre Familie schon bei sich. Die anfänglichen Zweifel sind schnell verflogen.
Kann ich das Kind so lieben, wie ich es von mir auch erwarte und wie ich es auch gerne machen würde? Und aber als dann der Maxi Cosi mit dem Kleinen hier vor uns allen stand, da hat sich die Frage schon tatsächlich in dem Moment erledigt. Und man kann die Kinder lieben wie seine eigenen.
Anja ist keine Pflegemutter, sondern Teil der ganzen Pflegefamilie. Ihr Mann, ihre 4 Kinder und sie sind ein Team. Tochter Janika war 4, als das erste Baby zu ihnen kam.
Für mich waren die natürlich wie kleine Geschwister, ne? Also ganz klar, ich war immer so stolz, wenn wir ein Baby hatten und wenn Mama uns mit dem Baby irgendwo abgeholt hat oder so. Das war für mich immer einfach richtig, richtig toll.
4 Babys aus der Babyklappe, 8 Ausgeburten, die Sternipark begleitet hat, um den anonym gebärenden Müttern die Möglichkeit zu geben, zu überlegen, ob sie das Kind doch behalten wollen. 2-mal konnte Anja ein Baby an die leibliche Mutter zurückgeben.
Das freut mich natürlich besonders für die Kinder, weil das ist der Platz, wo sie hingehören, wo die Familie ist, wo sie herstammen und wo ihr Zuhause ist. Und ja, das waren schon besondere Momente, die Kinder, die wir zu ihren Mamas zurückgegeben haben.
Am Konzept der Babyklappe gab es immer wieder Kritik. Die Kinder haben so nie die Chance herauszufinden, wer ihre richtigen Eltern sind.
Wie sehen ihre Eltern aus? Wo kommen ihre Eltern her? Was habe ich von meinen Eltern? Die Fragen begleiten die Kinder sicherlich. Aber viel wichtiger ist, sie leben, sie werden geliebt und sie haben ein Zuhause.
Und dieses Zuhause hat Anjas Familie bis heute ihren Schützlingen geboten.
Immer mit dem Wissen, sie ziehen irgendwann aus. Es dauert einfach dann immer ein paar Tage, bis ich bereit bin, auch den Kinderwagen wegzuräumen, das Babybett abzubauen. Wir wissen, die Kinder sind dann in einem Zuhause angekommen und das ist auch einfach, das ist okay, das ist fein. Ja.
Zu allen ehemaligen Pflegekindern hat die Familie bis heute Kontakt.
Ich bin da unglaublich stolz auf meine Eltern und froh, dass wir das gemacht haben, weil ich weiß, dass auch für mein Leben, für das Leben meiner ganzen Familie so eine Bereicherung war oder ist. Wenn man so vielen Babys oder Leuten seine Liebe schenkt, daran kann man ja nur wachsen.
Wie lange sie noch Babys bei sich aufnehmen, weiß Anja nicht. Noch ist die Zeit nicht gekommen.
Mit dem Projekt aufzuhören, das mache ich tatsächlich erst, wenn es beim Abschied keine Tränen mehr gibt. Also wenn das Ganze für mich zu einem Job geworden ist, ist der richtige Zeitpunkt aufzuhören. Und im Augenblick ist es einfach noch so, dass es jedes Mal wehtut und es Tränen gibt, dann ist noch nicht Zeit aufzuhören.
Das letzte Baby wurde Mitte März der Adoptivfamilie übergeben und hat ein neues Zuhause gefunden. Für immer.
Ganz tolle Initiative, wie ich zumindest finde, Kindern ein Zuhause zu geben, Kindern Eltern zu geben. Sag mal, deine Eltern, wie stolz sind die eigentlich auf dich?
Ja, maximal stolz.
Ja. Gucken die sich alles an von dir und geben die denn auch mal ein Feedback? Ich meine,
ja.
Sind
ja.
die möglicherweise jetzt auch am Fernseher?
Ja, mit Sicherheit. Haben sie sich vielleicht die gute Schokolade aufgemacht und ein kleines Säckchen hingestellt und gucken zu, ja.
Also sind deine besten Kritiker, um es mal so zu formulieren.
Ja, ja.
Bist du eigentlich so vom Typ her, bist du da jemand, die sehr zielstrebig auf eine Sache zugeht, auch genau weiß, welches Ziel sie erreichen möchte? Oder eher jemand, die sagt, ich mache das Beste aus dem, was sich gerade ergibt?
Ich würde sagen, ich bin nicht an Perfektionismus erkrankt, was es mir leichter macht, loszulegen. Und wir haben gerade über meine Eltern gesprochen, die haben mich mit sehr viel Urvertrauen aufgeladen. Mhm. Das macht es mir bestimmt leichter, gewisse Dinge einfach mal drauf loszugehen. Und wenn ich scheitere, dann ist das eben so. Ich glaube, auch da, wo ich denke, dass ich mal einen Fehler machen oder wenn mal was nicht klappt, das definiere ich noch nicht als Scheitern. It's part of the game. Mhm. Und gleichzeitig habe ich das Glück gehabt, durch eben Frau Schuhe in der DS-Klasse, in der Schule, recht früh zu merken, was mag ich, was macht mir Spaß. Wahrscheinlich hatte ich auch einfach ziemlich viel Glück unterwegs.
Ja, ich finde es total klasse, wenn man sagt, man kann auch mal scheitern. Weil das gehört zum Leben einfach dazu. Und aus jedem Misserfolg kann man ja lernen und geht eigentlich ja gestärkt auch wieder raus.
Ja.
Was kommt als nächstes bei dir? Hast du da schon eine Idee?
Ja, also wir drehen gerade noch einen Krimi, Lost in Fuseta, den dritten Teil. Da geht es für mich in Portugal weiter. Und kommen auch noch ein paar andere schöne Projekte. Aber zu viel darf ich, glaube ich, noch nicht verraten.
Danke, dass du da warst.
Ich habe zu danken.
Dankeschön. Morgen ist die bezaubernde Inka Schneider hier und unterhält sich dann mit Nova Meyer-Henrich über einen unerfüllten Kinderwunsch. Das alles morgen, 18.45 Uhr. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland. Und wir sehen uns dann wieder kurz nach Ostern. Schönen Abend und tschüss.